Am Tisch mit, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
Pass mal auf, wir können nicht eine Verbotsdebatte führen, wir müssen das mal ein bisschen differenzierter sehen, worüber wir hier eigentlich sprechen.
Mein Geschäftsmodell sozusagen dahingehend so entwickelt hat, dass es viel mehr um Vernetzung geht.
Freu dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten.
Also erstmal herzlich willkommen bei Am Tisch mit. Auch dieses Mal muss ich euch wieder enttäuschen, das bin nur ich, Andi Hofmann, weil Saskia das immer noch nicht wieder übernimmt, aber demnächst ist sie wieder da. Ich freue mich aber dafür umso mehr, dass ich heute jemanden hier dabei habe, an Bord habe, den ich schon fast 20 Jahre kenne, 17, 16 irgendwie Jahre. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, dass wir das mal so machen, Silke, dass du mich vorstellst und ich dich vorstelle für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Aber ich würde einfach gerne mal wissen, wie du mich siehst und wie ich dich sehe in den multifunktionalen Rollen. Stell dich doch mal vor, Herr Hofmann.
Das ist interessant, dass ich dich vorstellen darf, Andreas. Ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass ich hier heute dabei sein darf. Und liebe Grüße an Saskia, die hoffentlich dann bald wieder dabei ist. Aber ehrlicherweise müsste dieser Podcast für uns beiden ja heißen Am Lehrerzimmertisch mit. Denn so beginnt ja unsere Geschichte. Und da sieht man schon mal das Erste. Du hast mir nie zugehört. Ich bin seit 15 Jahren an dieser Schule. Ich bin noch nicht so alt wie du. Darüber sprechen wir ja nicht, was für ein alter Sack du eigentlich schon bist. Ja. Ne? Aber wie jung ich dich damals kennengelernt habe. Das wird nicht rausgeschrieben.
Ich habe geahnt.
So. Und wenn ich zurückgucke, Andreas, dann habe ich den Andreas Hofmann kennengelernt als Herzblutlehrer. Und ich erinnere mich an die Klasse, die du damals hattest, die Laptop-Klasse wurde und mit der du ganz viel ausprobiert hattest. Und mir sind einige Namen im Begriff geblieben. Und die sind eigentlich nicht mir deswegen im Begriff geblieben, weil sie eine Laptop-Klasse waren, sondern ich durfte Deutsch in der Klasse unterrichten, sondern weil die einfach eine unfassbar geile Beziehung zu dir hatten. Und ich glaube, möglicherweise steht der ein oder andere nach wie vor mit dir im Kontakt. Ich glaube aber, dass, wenn man das zusammenfasst und deine Lehrerpersönlichkeit beschreibt, dann ist das, dass du immer am Puls der Zeit der Kids warst und dir Beziehungsarbeit das Allerwichtigste ist zu Kindern und Jugendlichen, zu deinen eigenen, zu denen in der Schule, mit Sicherheit mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler, die deine Kunden in Anführungsstrichen, Lehrkräfte, wie auch immer, ausbilden. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle in deinem Job, dass du immer diesen Blick wirklich am Puls der Zeit der Kids hast. Gleichzeitig habe ich Andreas Hofmann als total willensstark kennengelernt, als absoluter Innovator, wenn ich an mobiles Lernen denke oder an beziehungsweise mobile Schule. Mobiles Lernen war ja, wo wir damals mit zusammengearbeitet haben, um Gottes Willen. Dann ist die Wiege dessen ja irgendwie an der Waldschule, weil du einfach eine Vision hattest und Bock drauf hattest, was zu entwickeln. Und das war ehrlicherweise für mich, ich glaube auch für viele, viele andere außerhalb des Waldschulkontexts, auch die Geburtsstunde von digitaler Schulentwicklung in Deutschland. Ne? Weil wir brauchen nicht darüber sprechen, wo du dich überall ausgebreitet hast mit deinen Ideen und Visionen und so. Gleichzeitig ist Andreas Hofmann. Warte, jetzt wird es schlecht.
Junge, das wird ja besser als ich gedacht.
Schlecht. Gleichzeitig hast du das auch nur wahrscheinlich deswegen geschafft, weil du vollkommen impulsiv, manchmal vielleicht auch so ein bisschen zickig und übers Ziel hinaus bist. So, ne? Und immer.
Meinst du?
Wir sind ja auf dem Land. In diesem Podcast darf ich sehr deutlich, dann kann ich sagen, einfach mal bitte immer so. Auch eine große Fresse hat und sagt, scheiß drauf, ich bin der Hofmann. So, und ich will das jetzt.
Surprising.
Und ehrlicherweise, wir haben ja auch den ein oder anderen kleinen oder großen Krieg hinter uns, wo man sieht, Menschen können sich streiten, Menschen können sich wieder zusammenraufen und Menschen können dann einen geilen Weg gemeinsam irgendwie auch gehen, in die gleiche Visionsrichtung. Aber all das zeichnet dich eben auch aus, eben auch das Impulsive, eben auch das, dass du genau weißt, was du willst und dabei manchmal nicht zaghaft bist, möglicherweise. Und hinterher aber immer in der Lage bist zu sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen drüber. Das ist übrigens auch, glaube ich, was ziemlich matcht bei uns dann.
Ja, obwohl es sind ja wenig Fehler passiert.
Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ich hörte früher immer, du bist ein total ausgeglichener Tennisspieler, wenn dich Kollege Hansgert auf dem Tennisplatz beobachtet hat. So echt, so fair. Soll ich noch weitermachen oder reicht das?
Ich guck auf die Uhr. Genau, also wie würde ich dich beschreiben, Silke? Also natürlich, ja, für diejenigen, die uns nicht kennen, du warst meine Chefin an der Waldschule Hatten. Als ich so auf dem Weg war zu gehen, bist du gekommen. Und in meinen Augen warst du immer jemand, der offen war für Neues. Das fand ich spannend. Natürlich wollte ich, dass das Neue dann auch genauso umgesetzt wird, wie ich es mir vorstelle. dann wurde es kribbelig. Und dann habe ich gesehen, dass du eine unglaubliche Strahlkraft hast als Persönlichkeit, was ja gerade, wenn du Ideen umsetzen willst, ganz wichtig ist. Ja, Ideen kriegst du nur umgesetzt, wenn das Menschen gut klappt. Ja, und dann sehe ich dich jetzt mittlerweile tatsächlich so ein bisschen als Sprachrohr für Lehrende, Lehrerinnen und Lehrer. Wobei ich da natürlich auch ganz, ganz arge Probleme manchmal mit habe. Nicht jetzt speziell mit dir, weil du dich um eine Thematik kümmerst, was ich sehr schön finde. Ja, und nicht jetzt plötzlich der Allround-Rundum-Experte bist. Und so sehe ich. Ich sehe dich als jemand, der jetzt einen neuen Weg gefunden hat. Und was mich eben da auch interessieren würde, deine zwei Bücher, die jetzt auf dem Markt sind, die kennt, glaube ich, jeder, der zuhört. Und wer sie nicht kennt, sollte da mal reinhören. Die haben, glaube ich, eine für dich auch im Vorfeld nicht geahnte Wirkung mit sich gebracht und Diskussion angeregt. Kannst du uns mal dazu was sagen, wie du, weil ich weiß, dass du bist Schulleiterin einer sehr aktiven Schule mit den gleichen Querelen wie überall anders. Wie kam es dazu, dass du geglaubt hast, du bist es, die ein Buch schreiben kann?
Ehrlicherweise ist das so, man sagt mal immer, oh ey, das Thema nervt so, irgendein Satz, ne, darüber schreibe ich mal ein Buch. Hier zu Hause war es immer so, dass Michael gesagt hat, Silke, irgendwann schreibst du mal über mich ein Buch, über unsere Liebesgeschichte. Man redet ja halt so Bullshit irgendwie dahin. Und der Punkt ist, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Denn seit wir diesen digitalen Schulentwicklungsprozess an der Waldschule gegangen sind, war für mich sehr schnell der Fokus auf so, dieser Begriff ist total bescheuert zu sagen, digitale Ethik, aber jeder weiß, was darunter irgendwie verwuschelt werden kann. So, ne? Dass man ein bisschen Werte und Normen vielleicht betrachtet im digitalen Raum, Menschlichkeit im digitalen Raum und so weiter. Das ist für mich einfach von Anfang an ein Herzensthema gewesen. Weil ich ehrlicherweise, da muss ich einmal ganz zurückgreifen, auch so aufgewachsen bin. Mein Vater hatte eine Tankstelle und dem war immer mega wichtig, dass man mit jedem gut auskommt und dass man sich bemüht, ob das jetzt der 7er BMW-Fahrer ist oder möglicherweise jemand, der sich morgen schon seinen Jägermeister an der Kasse holt, dass man versucht, Menschen zu verstehen und mit Menschen gut auszukommen. So bin ich aufgewachsen. Jetzt habe ich das beobachtet, dass das im Netz mit sozialen Netzwerken, die natürlich in der Schule dann Einzug erhalten haben, irgendwie sich verändert. Und das war ein Problem für mich. Also nicht nur als Lehrerin, sondern rein menschlich habe ich damit ein Problem, wie wir miteinander da im Netz umgehen. Und dann war ich, dadurch, dass wir 2000, jetzt muss ich ein bisschen lügen, ich glaube 16, sind wir Werkstattschule beim Forum Bildung Digitalisierung geworden und hatte das erste Mal, also wer das nicht kennt, die sitzen ja in Berlin, gefördert von Stiftungen, von großen Stiftungen in Deutschland und kümmern sich um digitale Prozesse und hatte damals erste große Bühnen, wo ich über das Thema sprechen durfte. Das war ja gar nicht so selbstverständlich in Zeiten von Föderalismus, ja erstmal erst recht nicht. Das hat mich immer weiter begleitet, es wurde immer öffentlicher und irgendwann gab es über mich und dieses Thema einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der hieß Die streitbare Direktorin. Ich frage mich bis heute, warum diese Überschrift so ist. Michael hat es voll bestätigt und gesagt, hier stimmt doch, bist doch voll streitbar. Aber ehrlicherweise ging es dann darum und daraufhin rief mich, und das ist der Casus Knactus, mein jetziger Schriftstelleragent an und sagte, ey Frau Müller, ich meine, Sie sollten darüber ein Buch schreiben. Und dann ging das in diesem Prozess. Ne? Weil meine erste Frage war, okay, ich fühle mich geehrt, aber wie schreibt man denn ein Buch? Also setze ich mich jetzt hin, schreibe das und was passiert denn dann? Der hat mich durch diesen Prozess genommen, dass man das Buch erstmal quasi als Exposé darstellt und so weiter bis zum Verkaufsprozess und so weiter und so fort. Und das war die Initialzündung. Der Dr. Stefan Meyer, so heißt er, ist eigentlich Vater des Gedankens, dass ich mich als Autorin sehen darf und dass mir das auch Spaß macht. Also dieser Schreibprozess, ja.
Siehst du, wird, wenn du dich beschreibst,
nein.
Bist du
werde ich auch nie werden. Ich schreibe über, also ich habe schon immer gerne geschrieben, auch früher gerne Aufsätze und so, ne, in der Schule und Kurzgeschichten. Ich sehe mich nicht als Autorin, sondern ich sehe mich einfach als Mensch, der gerne schreibt und der die Möglichkeit hat, über Themen mal intensiv zu schreiben. So. Dieses Wort Autorin, ja, das steht in meiner Signatur, ja, ich werde so angekündigt und so weiter, ist immer noch schräg, weil das ist so schräg, wenn jemand über mich vorstellt und ich denke, okay, das bin jetzt ich, jetzt muss ich doch hoch auf die Bühne. So.
Weißt du, warum wir das schräg finden? Weil wir Lehrer sind. Weil unsere DNA die eines Lehrenden ist. Weil wir es nicht gewohnt sind, auch was anderes gut zu können.
Das ist total witzig. Nee, aber das ist sozusagen, du fragst ja, was die Geschichte dahinter war und wie ich eigentlich darauf gekommen bin. Und ehrlicherweise mit diesem Erfolg, oder ich finde es ein bisschen fragwürdig, bei dem Thema von Erfolg zu sprechen, aber das Buch ist ja nun mal erfolgreich und man kann übrigens auch vom Tisch nehmen, nein, man verdient mit Büchern keine Millionen und nein, man kann nicht aufhören zu arbeiten, was man immer so sagt und auch nicht, wenn man mal einen Bestsellerrang hatte, wie es mir da gelungen ist. Das hat mich ernsthaft, Andreas, überfordert, ne? Weil ich dachte, okay, dann kriegst du einen Anruf vom Verlag, wir sind in der Bestsellerliste und so weiter. Dann kommen plötzlich Anfragen. Ich wusste bis dahin ja noch nicht mal, dass zum Buch eine Lesung gehört. Also, dass dich jemand anfragt im Sinne von, können Sie mal zu einer Lesung kommen. Das wusste ich alles nicht. Das hat ja auch meinen Alltag ziemlich auf den Kopf gestellt, weil ich mich ein bisschen neu organisieren musste, weil das viel Zeit kostet. Aus diesen klassischen Lesungen wurden dann Vorträge. Dann ist das ist der nächste Begriff, Speaker-Geschichte, dass man plötzlich ein Speaker ist, ne? So, und da auf die Bühne stellt und Menschen hören einem zu. Das hat schon mich viel durchgerüttelt. So, nicht immer zum Positiven, weil ich manchmal auch echt irritiert war und meine Rolle da finden müsste und gedacht habe, okay, wieso bin ich jetzt eigentlich diejenige, die immer zu diesem Thema spricht oder zu den Themen spricht. Auf der anderen Seite sehe ich das als tatsächlich als Botschafterin, ne? Dass mir das Thema so wichtig ist und ich manche Einstellungen dazu nicht verstehe, dass ich das immer wieder jetzt gerne mache.
Spannend. Sag mir mal, was ist denn, wir können ja vielleicht mal so die Katze aus dem Sack lassen, was ich ja ganz spannend finde. Ne? Also du hast mir da was geflüstert und ich habe mich das schon lange gefragt oder vielmehr, ich gehe mal zurück. Du warst für mich, trotz all unserer Reibereien, die wir hatten am Anfang, du warst für mich diejenige, die es mir ermöglicht hat, meinen Weg so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin. Also sprich,
können wir diesen Teil aus dem Podcast rausschneiden und mir nochmal schicken, dass ich dir das in ein paar Jahren wieder vorspiele, falls es geil, Quatsch, das hast du selber ermöglicht. Nee, jetzt natürlich.
There is no way back, ist alles gut. Nein, also man braucht ja auch Menschen. Ich hatte einen tollen, ich weiß gar nicht, es war nicht mein Vorgesetzter, wie man es nennt, Fachaufsicht, genau so hieß es, beim NLQ und du, ihr habt natürlich auch viel für mich, viel mir den Rücken freigehalten und meine Eskapaden, wie andere das fanden, die Möglichkeit, auf Bühnen zu stehen, Dinge zu machen, die eben nicht zum Alltag gehören. Jetzt bist du da drin und ich habe mich häufig gefragt, wie schaffst du die Grätsche? Also nicht nur privat, zeitlich, sondern auch in deiner Rolle als Schulleitung. Erzähl doch mal bitte, wie es da für dich weitergeht,
was
da
deine Vision oder Flüster mehr, sondern das ist ja auch kein Geheimnis mehr, sondern offen formuliert, weil ich mir genau diese Frage gestellt habe. Ne? Das ist so dieses, boah, Sicke, ey, ich komme dann auch irgendwann an Belastungsgrenzen, wo ich sage, alter Schwede, und wenn dann irgendwie noch eingekauft werden muss zu Hause, aber ich habe gar keine Zeit mehr, oder so banal das klingen mag, ich habe im letzten halben Jahr kaum Zeit gefunden, einfach mal eine Dreiviertelstunde ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist kein Scheiß, das ist auch keine Erhöhung oder Überhöhung meines Standings oder so, sondern das ist schlichtweg Schule, dann ins Auto, dann irgendwo nach NRW geigen, Vortrag halten, nachts wieder zurück, dann irgendwie nochmal Haushalt in den Griff kriegen, sich um den guten Gatten kümmern und so weiter. Ne? Die eigenen beiden Stieftöchter spielen ja auch eine Rolle. Da zerreißt man sich schon ziemlich. Und ich habe immer gedacht, ach, ich kriege das ganz, ganz lange so hin, aber der Fokus muss ja irgendwo drauf sein. Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe 20% reduziert schon seit einem Jahr in der Schulleitung. Das heißt, einen Tag bin ich nicht da, der auch so ein bisschen für mich wahlweise hin und her geschoben wird im Stundenplan, weil das mein Team ermöglicht. Das sind Sarah, das sind Tobi, das sind Judith, die mir einfach schlichtweg den Rücken frei halten. Das finden die Kollegen natürlich auch nicht immer geil. Das ist jetzt schon wieder nicht da. Das heißt, das einzig Verlässliche ist ja meine Unzuverlässigkeit im Moment, wenn man so möchte. Und ich bin dann lange in mich gegangen und habe gesagt, okay, Bildung ist mir unfassbar wichtig und da sind wir uns sehr einig, die Beziehung zu Kindern beziehungsweise der Blick auf Kinder ist unfassbar wichtig. Ne? Was machen wir mit dieser Generation? Und das möchte ich weiter begleiten und das ist mir ganz wichtig, da im Moment einen Fokus zu haben, weil ich weiß, dass die Schule, und jetzt komme ich gleich zur Antwort deiner Frage, weil ich weiß, dass die Schule mit meinem Schulleitungsteam, was ich hinter mir habe, unfassbar gut geleitet, betreut und weiterentwickelt wird. Das ist so, was ich an Schulentwicklung gemacht habe und angestoßen habe und wo ich Motor war. Da sind viele jetzt von, oder die drei jetzt in meine Fußstapfen getreten und können das, sodass ich jetzt für mich mit guter Unterstützung vom Dezernat auch entscheiden konnte, dass ich zum nächsten Jahr in die Beurlaubung gehe im Sommer. Das heißt, ich mache dieses Schuljahr fertig. Ich bin gerade so in der Einarbeitung vom Team, weil es ja so, was weiß ich, jeder Monat in Schule ist anders und das ist vielleicht eine schöne, ruhige Zeit für diese kommissarische Zeit, die drei sehr stark zu machen in diesen originären Schulleitungstätigkeiten. Und ich habe dabei ein gutes Gefühl und auch das Gefühl, die drei freuen sich, dass sie die Verantwortung in gewisser Weise, Sarah natürlich voran, übernehmen darf. Nach diesem Jahr gibt es mit Sicherheit auch Entscheidungen irgendwo und ich werde Bildung immer Zeit meines Lebens treu sein, aber möglicherweise den Fokus etwas anders setzen und mit der Hoffnung, dass ich dadurch ein bisschen mehr bewegen kann und dass ich ein bisschen mehr noch anstoßen kann außerhalb unseres kleinen Waldschulkontextes, außerhalb des niedersächsischen Kontextes und so weiter. Aber, falls sich das jemand fragt, nein, ich werde niemals, never ever in die Politik gehen. Ich habe da vieles angeboten bekommen und ich habe immer gesagt, ganz sicher nicht. Ich bin sehr dankbar, dass Menschen das tun, sich für unsere Demokratie einsetzen. Ich will das auch nicht so despektierlich sagen, aber das wäre niemals mein Weg, weil ich mich, glaube ich, zu sehr verbiegen müsste. Und das kann ich nicht. Ich muss sagen, wenn ich was von der CDU gut finde, finde ich das gut. Wenn ich was von den Grünen gut finde, finde ich es gut. Es gibt natürlich eine Partei, wo ich nichts gut finde, aber das kann ich nicht.
Aber wenn du da so in puncto ja, Diplomatie ne? ein bisschen Nachhilfe brauchst, dann könntest du mal anrufen.
Okay. Wollen wir noch Outtakes zu dem Podcast machen, dass die Leute dann ein bisschen was hören, was wir oft off record sprechen? Nee,
ich setze immer Marker, wenn ich weiß, ich rede Blödsinn. Ist es für dich auch so, was für mich in diesem Moment, diese auf der einen Seite dieses weinende Auge, dass man doch das, was man mal irgendwann gelernt hat, was man studiert hat, was man im Herzblut gemacht hat, von dem man aber merkt, Scheiße, ich wachse immer mehr raus. Weißt du, zum Schluss hatte ich an der Waldschule noch, ich glaube, 8 Stunden oder 7. So, ich bin da freitags reingerannt. Ich wusste gar nicht, wer die Menschen um mich herum waren. Ich hatte keine Klasse mehr. Und so das Blut war raus aus diesem Herzblutlehrer. Ist das bei dir auch schon so eingetreten, dass du sagst, ich lebe so, weißt du, du könntest mich jetzt in eine Schule setzen und ich wäre in 4 Wochen wieder ein glücklicher Lehrer. Ja. Ich möchte es nicht mehr, aber es würde klappen. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so geil, wie ich mal war. So wie geil, wie ich mich gehalten habe. Ja, also ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so herzblutig da drin. Wir sind ja kurz vor Weihnachten,
wenn wir das hier aufnehmen. Das ist ja auch die Zeit, in sich zu gehen und Reflexion. Krass, krass so. Ich weiß aber ziemlich genau, was du meinst. Denn ich bin ja seit 15 Jahren in Schulleitungstätigkeit. Ich war ja erst Konrektorin und bin jetzt seit ziemlich genau 10 Jahren dann auch Schulleiterin dieser Schule und bin ja sowieso aus diesem reinen Lehrersein schon sehr, sehr lange raus, weil mein Fokus natürlich auf Schulentwicklung und Schulverwaltung und all das, was dazu gehört, gelegt ist oder gelegt wurde. Und trotzdem für mich immer Kinder im Fokus stehen, für die wir das machen übrigens. Ne? Auch wenn wir Lehrer uns mal gerade wieder zu wichtig nehmen oder zu viel über uns selber klagen in unserer eigenen kleinen Blase, bin ich oft genervt, weil ich mir denke, ey Leute, es geht um diese Fraggles da draußen, es geht nicht um uns. Natürlich müssen unsere Bedingungen passen, das passt schon lange nicht mehr und so weiter. Es gibt aber einen zweiten Punkt, der für mich ziemlich wichtig ist. Ich bin jetzt seit 22 Jahren dann in Schule und als Lehrerin tätig. Und ich bin echt genervt von diesem System. Nicht von der Waldschule, sondern ich bin genervt vom deutschen Bildungssystem. Denn es passen Parameter nicht mehr zusammen, die zusammenpassen müssten. Und deswegen bezeichne ich Schule ja immer als charmante Ruinenverwaltung, weil das System nicht mehr funktioniert. Und da könnte ich jetzt die Abhandlung machen von Mann ey, heilige Kuh des Föderalismus im Bildungssystem, lass mal rangehen, Klassengrößen, was weiß ich, marode Schultoiletten, das kann ich jetzt platitüdenhaft bedienen, das will ich gar nicht. Jeder weiß ja, woran es hakt. Für mich ist es ein Problem, dass das nicht gelöst wird und dass wir keine Antwort für mindestens in 5 Jahren jetzt finden. Ne? Dass man sagt, okay, so geht es nicht mehr. Und es wird immer so rumgedoktert irgendwie am toten Kamel irgendwie gefühlt. Und das da habe ich ein Problem und das möchte ich versuchen von außen. Ich kann das nicht verändern. Ich habe auch nicht so einen großen Einfluss, dass ich irgendwie, keine Ahnung, so eine Reichweite habe, dass das gehört wird, dass man sagt, die Müller sagt, also machen wir. Schwachsinn. Aber was in meiner Möglichkeit liegt, das möglicherweise zu beeinflussen, zu verändern, Impulse zu setzen, das ist diese Nummer des Entwachsenseins, zu sagen, ich möchte das gar nicht nur für meine Waldschule machen, die ist mir immer im Herzen, sondern ich möchte das für die Systemschule und für die Kinder machen. Ist ja ein ähnlicher Anreiz,
ja, den du auch hattest, verstehe oder ich genau, was
als, du meinst. Als du sozusagen gesagt hast, ich muss Lehrkräfte qualifizieren und ich muss Netzwerkarbeit aufbauen, das war doch was Ähnliches, oder?
Es war genau das Gleiche, ja, dass ich gemerkt habe, eben so der Mikrokosmos, ich muss ihn verlassen, aber auch ein bisschen die Frustration zu merken, dass du selbst in einem Mikrokosmos gar nicht so vorankommst, ja, wie du eigentlich schon lange hättest vorankommen wollen. Und ich habe dann aber nochmal ganz, ganz für mich nochmal eine andere Komponente mit auf den Weg bekommen. Ich habe am Anfang immer geglaubt, ja, man könnte das alles revolutionieren.
Ja,
mittlerweile, genau, weiß ich, einen Scheiß kann irgendjemand. Ja, da kann, weißt du, da kann eine Silke Müller, die gerade in aller Munde ist, da kann irgendein Hafensänger, der Influencer XY ist. Ja,
ich hatte es ja bei den ganzen Männern um mich herum, hatte ich es. So.
Das ist schon mal sehr gut. Nein, aber ich glaube, man selber hat immer so einen hohen Anspruch, ja, mit der von Idealismus getrieben ist. Und dann manchmal auch, der Fall ist dann manchmal sehr hart. So. Und was ich mir eben gesagt habe, auch mit meiner mobilen Schule und mit Lehrerfortbildung, ey, das ist ein so ein Mosaikstückchen. Ja? Und genau, mehr werde ich nie sein. Also und mehr werde ich auch nie erreichen. Und ob du irgendwo Marktführer für irgendwas, ja, bist, es ist in 2 Jahren jemand anders. Ein Ei draufgelegt. Völlig Wurst. Aber ich glaube, man muss mit dem glücklich sein, was man in welcher Phase auch immer erreichen kann. Und das ist eben nur ein kleines Stückchen. So, diesen idealistischen Anspruch, den muss man manchmal, und du fällst dann ja auch bald hart, ja, in die Wirtschaft oder so rein. Ja. Das ist schon, was du sagst,
den Idealismus, was verändern zu können, den habe ich nicht. Ich habe einen Idealismus, Impulse zu setzen, aber ich weiß, dass ich am Ende des Tages, dass die Welt eben ein bisschen anders funktioniert als in unseren visionären, idealistischen Köpfen irgendwo. Und das wäre eine ziemliche Überhöhung, die, ich glaube, wir kommen ja noch aufs Thema, ne, Influencer-Dasein und so weiter, die man sich selber anmaßt, wenn man sagt, ey, ich habe hier dieses Typische, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das funktioniert nicht. Aber du hast das Bild so schön aufgemacht mit dem Mosaik oder meinetwegen auch Puzzlesteinchen irgendwie. Am Ende kannst du so ein Puzzle nur an die Wand hängen, wenn da alle Stücke drin sind. Und wenn man ein kleines Teil dazu sein darf, ist das ja wunderbar. So.
Genau, sehe ich genauso. Ja. Und ich glaube, höher darf man es auch gar nicht hängen, weil irgendwie, ich höre ja immer viel von Belastung von Lehrpersonal und sowas. Ich glaube mal, als Selbstständiger ist man belastet und wenn man plötzlich einen Chef hat, der Zahlen von einem will und einen Steuerberater, dann ist man auch belastet.
Ich habe ja auch einen Mann, der in der freien Wirtschaft ist, ne? Und jeden Monat ganz schön viel dafür sorgen muss, dass seine Angestellten alle ihr Gehalt haben, die sich dann vielleicht über irgendwas beklagen, aber er muss dafür sorgen und trägt das Risiko. Das ist natürlich so, dass er, wenn wir uns hier zu Hause unterhalten, einen gewissen Belastungsgrad versteht, auch nicht tauschen möchte mit der Arbeit mit Kindern, dass existenzielle Klagen, also nicht im Sinne von Geld, richtig, sondern ich kann nicht mehr, ich bin so am Rande und es ist so viel, was von mir verlangt wird. Und trotzdem, und das muss ich jetzt einmal böse sagen, trotzdem die Möglichkeit haben, jeden Freitagmittag in der Regel, möglicherweise auch meinetwegen, 15 Uhr ist egal, aber zählt ja alles noch zur Mittagszeit, nach Hause zu gehen und zu sagen, Wochenende. Das sind Privilegien, die wir haben und die gehen manchmal etwas verloren. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich die mal wieder aufhängt, vor die Wand hängt, so was für Privilegien habe ich, kann man das ja auch mal als Schmerzensgeld betrachten. Und so ist auch super.
Na, du, ich meine, ganz ehrlich, als Beamter zeigst du mit dem Finger auf alle anderen, wenn du in die Pension gehst. Ne? Das vergessen die ganz meisten, genau, was das für ein unfassbar luxuriöser Umstand ist. Ne? Was anderes. Weißt du, wo ich gerade in der Diskussion zu deinen Büchern ein ganz großes Problem habe, ist weißt du, wir haben gerade schon drüber gelacht, die wurde mal Polemik.
Gefährlicher Populismus.
An die Fahne. Ja. Populismus sogar. So, was auch immer. Ich meine, das ist ein Buch, das Buch will verkauft werden, dass da kein tanzendes Kind vorne draufsteht bei dem Thema. Und dass ein paar Begriffe auch einfach mal ein bisschen pieksen, reiben, provozieren, populistisch sein müssen. Ey, ja, willkommen in der Marktwirtschaft. So. Also das sehe ich jetzt albern. Dagegen anzustänkern. Was ich gerade sehe, und das da sehe ich dich auch in der Verantwortung, ohne dass du sie wahrscheinlich erfüllen kannst, vieles wird anders ausgelegt, als du sagst. Und weißt du, nehmen wir mal kurz nochmal ein anderes Beispiel, aber Dänemark, die steuern ja zurück. Ja. Oh bitte, lies alles. Ja, lies alles, reflektier alles, guck dir Dänemark an, guck dir Deutschland an. Und das ist mit deinen Sachen, ich komme so oft jetzt in Schulen, ne? Und wo die sagen, naja, sie haben doch von Müller gesehen oder der, wie hieß er, der Prof noch vorher, der so. So, ne? Wahnsinn. So, aber die gleichen Menschen, die Spitzer instrumentalisiert haben, machen das jetzt mit deinen Argumenten. So, ich gehe nochmal zurück. Wir haben 2008 in deiner Schule, in deiner jetzigen Schule, habe ich 1:1 Ausstattung eingeführt. 2012 waren wir die erste mit parallel mit einer anderen Klasse in Bayern, die Tablets eingeführt haben, die allerersten in Deutschland. Das hast du alles durchgeführt. Jetzt habt ihr nach mir, habt ihr die 1:1 Komplettausstattung. So, dass es da auch noch hakt und immer noch nicht ganz geil ist und noch viel geiler sein könnte. Ja, so ist es. Aber das, was die Leute hören, ist, also die Müller will nicht.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich mir selber ist es, da bin ich wieder bei meinem Papa und der Tankstelle, differenzierte Dinge, ne? Respekt vor allen, Toleranz zu zeigen und so. Mir ist es super wichtig, jede Debatte, die ich führe, versuche, natürlich nicht zu Hause, da bin ich die zickige Ehefrau, da schaffe ich das leider nicht immer, aber differenziert zu führen. Ne, dass ich einfach drauf gucke und sage, pass mal auf, wir können nicht eine Verbotsdebatte führen, wir müssen das mal ein bisschen differenzierter sehen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Ne? So. Und das ist ja das, was angefangen bei den Buchtiteln wurde, ja Alarmismus, ne? Das war ja ein Riesenwort, was für ein Alarmismus. Dazu stehe ich übrigens, weil ich das wirklich deute, wie es mir mal ein Schüler gesagt hat, wenn man Alarm absetzt, kommt ein Rettungsdienst. Und ich sehe uns in dieser verworrenen Social-Media-Welt, oder ich nenne es ja immer Haifischbecken der sozialen Netzwerke, sehe ich das wirklich ziemlich alarmistisch, dass da irgendwas mal passieren muss, weil so kann es nicht weitergehen. Unabhängig davon, dass ich die kreative Kraft sehe, dass ich selber überall bin, dass ich nenne es immer als Beispiel auch, ich hätte wahrscheinlich Mathe besser beim Mathe-Influencer und durch Erklärvideos gelernt als im scheiß Mathebuch und was weiß ich so. Ich weiß, dass du schlechte Laune kriegst, aber ich muss das einmal kurz sagen, im Sinne von, wenn es die Möglichkeiten gegeben hätte, einen anderen Lernzugang zu haben früher, ne, dann hätte ich das genutzt und dann, keine Ahnung, wäre es besser gelaufen. So, also geschenkt. Jetzt ist es aber auch so, dass Leute immer sehr, sehr, und das verstehe ich nicht, sehr, sehr eindimensional denken. Obwohl sie gebildet sind, obwohl wir doch so aufgewachsen sind, große Argumentationen in Deutsch schreiben mussten, für und wieder, was weiß ich, die Morningshows im Radio das machen bei Themen, die eine Seite, die andere Seite beleuchten. Und bei diesen Themen, wenn es um Schule geht, heißt es immer nur entweder oder. Bei Social Media heißt es Verbot oder alles begleiten lassen. Und das kann doch nicht unser Ernst sein. Also ernsthaft. Ich meine, mir wurde ja sogar schon unterstellt, ich bin spitzeresk. Habe ich gedacht, geil, das hört sich ja irgendwie sehr nobel an. Aber nein, ich bin nicht gegen Digitalisierung. Ich bin verdammt nochmal Digitalbotschafterin in Niedersachsen. Ne? Ich bin neidisch auf meinen Mann, der das neueste iPhone hat und ich nicht, weil mein Vertrag noch nicht dran ist. Und so, all diese Scherze. Und wenn ich vom Verbot spreche, sage ich doch nicht, Leute, die Kinder dürfen ihre Handys nicht mit in die Schule bringen. Ich sage einfach, die sollen in der Pause spielen, die sollen miteinander schnacken, die sollen sich meinetwegen auch streiten, rumlaufen, auf die Bäume klettern, was auch immer. Mit dem klaren Wissen, ja, sie zücken auf dem Klo das Handy und ja, dann haben wir ein Gesprächsanlass, weil das dann irgendwie abgenommen wird. Und wenn es neben mir liegt, ey, dann kommen da 70 Push-Nachrichten gefühlt in einer Minute. Kann kein Mensch bei arbeiten irgendwo. Das ist das eine, dass ich sage, ja, ich will ein Nutzungsverbot. Ich will nicht, dass die das brauchen, außer ich mache jetzt gerade eine Foto-Love-Story im Religionsunterricht und sage, hier, mach das mal eben mit dem Handy, weil geht schneller als mit dem Tablet. Geschenkt, dann ist das ja auch okay. Und diese nicht differenzierte Debatte, immer nur zu sagen, ja, es gibt nur das Verbot, aber das ist ja typisch deutsch, wenn wir immer nur an Verbote denken, so eine German Angst, das finde ich ehrlicherweise anmaßend, weil dann in der logischen Konsequenz müssten wir auch sagen, ja, da brauchen wir ja gar keine Verbote mehr. Also bei nichts, wenn es immer nur darum geht, pädagogisch zu begleiten und zu erziehen, muss ich dem Kind auch kein Alkohol verbieten. Man mag mir Naivität unterstellen, ne, oder Äpfel mit Birnen vergleichen, aber für mich ist es das Gleiche. Es ist gesundheitlich gefährdend, ja. In Social-Media-Abhängigkeit möglicherweise auch, übrigens gesundheitsgefährdende Challenges und so weiter. Ich will mich auch gar nicht in Rage reden, aber wir müssen doch in der Lage sein zu gucken, was für ein Verbot bis zu welchem Alter, 16, was weiß ich, das ist ja gerade die aktuelle Debatte, hat ja kein evidenzbasiert oder ist ja nicht evidenzbasiert. Die finden das halt gut mit 16 oder bis 16 zu verbieten. Möglicherweise wäre 12 richtig, um zu sagen, dann können wir vorbereiten, dann können wir Medienethik aufbauen, dann können die Kids mit den Eltern zusammen, genauso wie es beim Autofahren, beim Fahrradfahren, bei allem Möglichen ist. So. Aber dass wir immer so schwarz oder weiß, so funktioniert doch nicht die Menschheit. Warum machen wir das in der Gesellschaft? Das verstehe ich nicht. Bei Dänemark, du hast es angesprochen, der gleiche Mist, Dänemark, das war bei uns in der Schule, Andreas. Ich würde dir die Kollegen nennen und du sagen, ja, wundert mich nicht, dass da dann gesagt wurde, siehst du, ich habe es schon immer gesagt, ne? Diese Digitalisierung und so. Ich sag, ey, lest es doch mal vernünftig. So, es geht nicht darum, dass die alles zurückfahren, sondern dass sie einfach evaluiert haben und sagen, okay, der Vollansatz war scheinbar nicht richtig. Also machen wir es jetzt nochmal auf eine etwas reguliertere Art und Weise. So. Und mein Problem ist wirklich, dass wir in Debatten gehen, wo es immer heißt, entweder oder. Und dann wird man auf eine Seite gezogen. Und da werde ich dann falsch verstanden, ja. Also.
Wird dir das bewusst selber? Also siehst du selber, dass das in der Debatte auch negative Aspekte mit sich bringt?
Ja, also ich glaube auch sogar manchmal, dass das bewusst so genutzt wird. Ne? Das ist manchmal, ich merke, dass, ja genau, es ist sehr einfach, jemandem vorzuschieben, jemandem aber auch etwas zuzuschreiben. Und das ist übrigens auch einfach, wenn du hinterher hörst, was über dich gesagt wurde, im positiven wie im negativen Sinne, denke ich mir immer, okay, das ist ein bisschen schwierig, weil dann man muss doch mal denjenigen fragen, über den man redet. Ne? Da muss man den einladen oder da muss man einfach sagen, wie siehst du das oder wie auch immer. Also im Gespräch bleiben. Allerdings bin ich mir auch dieser Rolle bewusst. So, ich weiß, dass das so ist. Ich weiß ja auch, wie Menschen miteinander sind. Und ich habe jetzt kein schwerwiegendes Problem, wenn man über mich redet, aber nicht mit mir. Und wenn man mich doof findet, findet man mich doof. Wenn man mich übertrieben findet, geschenkt. Ich muss nicht jeder lieb haben, aber ich möchte zumindest, dass man das Buch oder die Bücher vernünftig liest mit den Intentionen, wir müssen aufpassen, aber es bietet auch viele Chancen. Und wir müssen Medienerziehung, und das ist der letzte Satz dazu, einfach sauber differenziert mit allen Schutzmaßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, aber allen Möglichkeiten, die das bringt, begreifen und das auch endlich auf die Bahn bringen. Das machen wir nämlich nicht.
Also mir geht nämlich, also ich kann dir da nur zustimmen, also es ist ja auch das, was wir machen. Ja? Also wir wollen Lehrer qualifizieren, in dieser Welt irgendwie zu überleben. Und ich habe das jetzt noch bei meinem Vortrag, weiß ich, letzte Woche zweimal ungefähr den gleichen Vortrag gehalten, du kennst es ja, dass da der Satz kam irgendwie, ja, TikTok finde ich scheiße, guck ich mir gar nicht an. Ne? Also das ist so, weißt du, wie der Spruch 2002, ich habe kein Fernsehen zu Hause, ich gratuliere dir. Ja, ich gratuliere dir wirklich dafür, dass du kein Fernsehen hast. Ja. Ich finde das sträflich, muss ich dir ehrlich sagen, wenn man sich dieser Informationsquellen nicht bedient und vor allem auch, wenn man meint, man könne in irgendeiner Weise zeitgemäßen oder noch, nee, gar nicht mal zeitgemäß. Du kannst als Pädagoge, als Pädagogin arbeiten, wenn du nicht weißt, was ein TikTok, was ein Snapchat, was ein Instagram ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass diese Menschen nicht in der Lage sind, vielleicht in reinem naturwissenschaftlichen Gedönse, ohne menschliche Beziehung darüber hinaus, kannst du vielleicht am Fachunterricht machen, alles darüber hinaus, würde ich fast behaupten, bist du nicht in der Lage heutzutage, ohne das zu verstehen.
Weil das die Kinder, das ist die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Und das war zu keinem Zeitalter in der Menschheitsgeschichte anders, als dass man diese Lebenswelt der Kinder in den Unterricht einbezieht, um quasi, oder in was weiß ich, seit Aufzeichnung von Schule, um sie in dieser Welt, in der sie sind, bestmöglich vorzubereiten. Ob das jetzt in der Vorbereitung für reine produzierende Arbeit war oder reproduzierende Arbeit oder jetzt sozusagen, dass du sehr, sehr kreativ Lösungen denken musst irgendwie, ne? So, und sehr open-minded unterwegs sein musst. Das war ja nie anders. Und ich würde sogar unterstellen, und das ist mein Riesenproblem, dass das ganz, ganz vielen so geht, dass sie nicht wissen, was ist ein Snap, was ist, ne? Was ist ein TikTok und es heißt nicht TikTok-Video, es ist ein TikTok und so weiter. Wie sind die Mechanismen, was ist, steckt dahinter und so. Und das ist für mich ein Riesenproblem, dass diese Blase, in der wir sind, also diese Käseglocke, wie man Schule früher so schön bezeichnet hat, ne? Unter einer Käseglocke kam ja immer noch ein bisschen Luft, so, ne? So nach dem Motto, dass der Käse nicht schimmelt. Jetzt ist es aber eher so, dass ich das Gefühl habe, wir versuchen noch richtig Silikon drum zu ziehen, dass bloß nichts von außen reinkommt, weil Schule der einzige Schutzraum noch ist, der außerhalb der Lebenswelt funktioniert, und das tut er eben nicht. die Lebenswelt der Kinder ist da und damit müssen wir umgehen.
Wobei ich das ja nicht verstehen kann, die ganzen Kinder und die ganzen Lehrer und Lehrerinnen, die haben ja Kinder. Also meine Tochter ist jetzt mit 12, möchte sie Snapchat haben, weil ihre Freundinnen Snapchat haben. Alter, das ist ja etwas, worüber du dich, ich kann doch keine Entscheidung fällen, nur weil in AGB Geschenk, steht, ne, erst ab 13 oder sowas. Ja, das ist ja Bullshit. Also ich muss ja in irgendeiner Weise darüber mir Gedanken machen können, eine reflektierte Meinung haben, wissen, ist das in irgendeiner Weise steuerbar, dass nur ihre Freunde sie sehen, dass sie von außen nicht kontaktiert werden, was auch immer.
Welche, ja, und vor allen Dingen musst du ja, wenn beide sozusagen mit Snapchat unterwegs sind, dann müsstest du ja die Gewissheit haben, dass für den Fall, die kriegen irgendwie mal eine scheiß Nachricht vom anonymen Account oder so, dass sie auch sagen, ey Papa, das ist kacke hier, mach mal was, so, ne? Das heißt, am Ende muss man ja so einen Schulterschluss mit den Kindern haben, dass man A, klare Regeln aufstellt und auch sagt, hey, ich möchte, dass du dich auskennst und ich kenne mich aus, aber auch dieses Vertrauen aufbauen, wenn was ist, dann komm. Das kannst du doch nicht, wenn du diesen ganzen Mechanismus nicht verstehst. Aber Andreas, ernsthaft, ich mache ganz viel vor Eltern, vor Lehrkräften, vor Politikern, völlig egal, die sind ja teilweise alles Eltern. Das ist immer das Gleiche, dass sie sagen, ja, aber ne, mein Kind ist da echt, aber ganz ehrlich, ich habe mich da noch nie so richtig mit beschäftigt. Dachte ich mir, was ist denn... Was ist denn bei uns schiefgelaufen, dass wir das nicht erkennen, was da passieren kann und das nicht ein Absicherungsmechanismus, es setzt kein Mechanismus eine Absicherung. Verschieden. Das nicht interessiert.
Ja. Ich auch nicht. Also ich verstehe auch nicht, wie mich das nicht interessieren kann. Selbst wenn es mich so intrinsisch nicht motiviert oder interessiert, Alter, es geht hier um die Kids so und das, ja. Weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Was mir eben jetzt gerade bei der ganzen Diskussion so ein bisschen immer jetzt momentan viel zu kurz kommt, ist das, weißt du, als wir 2000 irgendwann vor 12 Jahren angefangen haben, beispielsweise die Tablets bei uns einzuführen, fast 13, es geht jetzt ins 13. Jahr, da haben wir immer einen Punkt hervorgebracht. Heute ist es Arbeitserleichterung und so weiter. Das war damals war es ganz viel Kreativität, kreatives Arbeiten, ja. Kommunikation ist heute total negativ belegt, ja, also gar nicht mehr, die können jetzt gemeinschaftlich arbeiten und dann dabei chatten, es hat so einen negativen Mantel bekommen und wie kriegen wir das hin, dass die ganze Digitalität, der ganze Umgang auch wieder mal, ich meine ganz ehrlich, ich bin TikTok-Nutzer durch und durch, ich liebe diese geisteskranke Plattform, weil ich den ganzen Tag dort Karpfen an den Videos kriege. Ja, und ich bin bei der Dubai-Schokolade hängen geblieben
und sie schmeckt tatsächlich gar nicht schlecht.
Ja, haben wir im Keller kiloweise fertig gemacht. Geil. Ich mache übrigens morgen mache ich Pistazienlikör, also von den Resten. Nein, weißt du, ich verstehe die Hintergründe, ich weiß, wo TikTok herkommt, ich weiß, das ist manipulativ, aber ich weiß auch, da sind Hunderttausende von Kindern, die richtig tolle Sachen machen, ja. Und da sind urkomische Sachen bei so. Und was mir eben so abgeht, gehen wir nochmal zurück in den Schulkontext, haben wir nicht irgendwann mal die Digitalität reingeholt, um den Kindern kreatives, kollaboratives Arbeiten irgendwie zu lehren? Und das ist überhaupt nicht mehr da.
Ich weiß nicht, ob das nicht da ist oder ob wir eben, da sind wir wieder beim Thema, differenzierte Debatten zu führen, oder ob wir sehr schwarz malen an bestimmten Stellen. Ja, ich kann mir diesen schwarzen Peter anziehen und sagen, oder man könnte mir jetzt sagen, man Sicke, aber du schreibst ein Buch über diese schlimmen Fälle und so. Ja, weil mir es um ein Bewusstsein geht, ne? Im Sinne von, da wo Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wenn ich diesen Schatten nicht sehe, dann laufe ich Gefahr, dass da echt was passiert. Wenn ich aber doch ein Bewusstsein habe und sage, alles klar, wo muss man wirklich aufpassen? Wo müsste man theoretisch echt mal über den Nutzen oder den Nicht-Nutzen von Algorithmen nachdenken irgendwo, ne? Das ist ein Riesenthema irgendwie. Aber mir geht es ja darum, einfach mal zu erkennen, wir haben ein Riesenproblem, wenn wir das alles so laufen lassen. Wenn wir aber, und da bin ich am Anfang meiner Gedanken, die ich vorhin gesagt hatte, wie das alles losgegangen ist, dann sind wir doch bei menschlicher Kommunikation und der Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Und die haben wir vergessen, diese Diskussion haben wir vergessen zu führen. So, ne? In den Klassen hängen die Klassenregeln. Wir haben, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, angefangen bei den 10 Geboten über das Grundgesetz und so weiter. Überall sind Absicherungen dafür, übrigens Richtlinien, Gebote, aber auch Verbote verankert, damit man mitmenschliches Leben miteinander vereinbart. Und im Netz ist das natürlich gibt es Regeln, natürlich gibt es Gesetze, aber es ist ja nicht so spürbar passiert. Ne? Kriminalität wird immer größer und so weiter. Das ist ja uns ja entglitten. Umso wichtiger ist doch, diese menschliche Debatte zu führen, um zu sagen, okay, Leute, lasst doch diesen ganzen Sumpf an Scheißvideos da laufen, ne? Klickt's weiter, klickt's weg oder löscht meinetwegen auch mal die App, löscht die Cookies und ladet's noch auf, damit wir euren positiven Content nutzen können, damit das Spaß macht, damit wir Spaß daran haben. Und ich habe durchaus auch Spaß an vielen Videos. Ich lache mich tot teilweise über Dinge, die da kommen, ne? Oder unterliegt dann auch vielen Trends von, weiß ich, was ich schon alles ausprobiert habe mit diesem Glow-Kollagen-Getränk und so. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst, ja geil, ne? Und alle sagen, ja, du siehst doch einen Scheiß.
Okay, du hast einen anderen Algorithmus. Anderen Algorithmus. Ich glaub auch nicht, dass du allzu viele Karpfen fängst bei dir bei TikTok.
Aber ne, ich bin ja selber in meinen Filterbubbles da irgendwie unterwegs. Natürlich ist es cool. Und ich möchte ja einfach nur, dass die Kinder so souverän werden, dass sie diesem Sumpf entgehen können, das bewusst machen können, sagen, ich lasse mich auf diesen Scheiß nicht ein. Genauso wie sie im Straßenverkehr aufpassen sollen, genauso, dass sie sich nicht 10 Schokoriegel am Tag reindrücken oder wissen, okay, die Menschen sind nicht alle lieb. Der Mechanismus ist doch der gleiche. Aber irgendwie schaffen wir es nicht, das in Social Media in den Fokus zu stellen. Warum? Das war deine Anfangsfrage. Ich habe keine Ahnung. Es ist eine Genervtheit an Schulen, wenn sie sich darum kümmern sollen, wenn sie überhaupt, ist Digitalisierung ja immer noch so ein Duktus, das Digitalisierung. So.
Ich finde ja, das ist ja nach Corona nochmal im Ansehen nochmal
in welchem Beruf kannst du dir das denn leisten, dass du sagst, ich möchte das nicht und wir müssen mal wieder in Ruhe und nicht weiterentwickeln und lass uns doch mal 2 Jahre ganz... Wo kannst du dir das denn leisten? Nirgendwo. Und ich finde halt, dass wir, ich würde im Moment sogar so weit gehen, ich würde gar nicht mehr ein Fach Medienethik oder Medienkunde oder wie auch immer es heißen soll fordern, sondern ich würde sagen, gibt uns mal einen ganzen Digitaltag, dass wir sowohl über Technik, über Datenschutz, über Möglichkeiten und Chancen, aber eben auch über Gefahren und so weiter sprechen können. Ich will keinen Friday, ich will keinen komplett freien Tag oder irgendwas. Ich möchte einen Tag, wo wir das, was unser ganzes Leben beeinflusst, mal fokussieren können. Kriege ich nicht, weiß ich nicht, wäre aber schön. So.
Was glaubst du denn, also ich beschäftige mich den ganzen Tag nur um so Ideen, wie kriegt man Projekte umgesetzt in der Lehrerfortbildung, wie kriegt man Partner, um Projekte umzusetzen, ist ein mühsames Business. Und das also gerade wenn du größer denkst, ne, also weißt du, pädagogische Tage und so, fein, gehe ich rein, gehe ich raus, es wird eine Rechnung geschrieben. Wie nachhaltig ist das, frage ich mich ganz oft. Wie nachhaltig ist das, was wir tun? So, und wenn es dann um prozessbegleitende Maßnahmen geht, sind ja nie Gelder da. Es ist nie die Zeit da. So, das, ich frage mich ganz oft, sind es wirklich die Rahmenbedingungen, die das gerade so kränkeln lassen? Oder sind es die Personen, die einfach von den Rahmenbedingungen aufgerieben wurden? Oder sind wir einfach alle irgendwie ein bisschen fahrlässig.
Du triffst meinen Kern, also der mir ehrlicherweise fast im Kontext Schule auch so schmerzhaft wehtut, dass ich darunter, ich will nicht sagen, leide ist zu viel, aber weil ich mir genau diese Frage stelle. Ich kann den ganzen Tag sagen, ich kriege nicht genug Geld vom Staat, ich kriege nicht genügend Ressourcen und ich kriege dies nicht und jenes nicht und meine Toiletten in der Schule sehen scheiße aus und so, übrigens in England auch und trotzdem haben sie tolle Schulsysteme irgendwie oder beziehungsweise phasenweise, da sind die Schulgebäude teilweise noch schlechter. Aber das ist genau der Kern, dass ich leider für mich zum Ergebnis komme, dass es wie in allen Lebenslagen ganz viel an den handelnden Menschen liegt. Und ich habe an der Waldschule ein tolles Kollegium. Du kennst es, du kennst Teile davon noch, du kennst Teile sicherlich auch nicht mehr irgendwie, die neu dazugekommen sind. Da ist eine große Menge dabei, die wie die fröhlichen Lemminge immer nach vorne sagen, geil, lass mal ausprobieren, lass mal entwickeln. Es gibt aber auch die Lehrkräfte bei mir, genauso wie du sie auf den Fortbildungen erlebst oder eben pädagogisches Personal, die gehen dahin und am Ende des Tages ist es eben nicht nachhaltig, weil sie nicht wollen. Weil sie sagen, okay, Schule ist nur Kerngeschäft, Unterricht, sonst nichts. Und das ist der Satz an sich, ist für mich schmerzhaft. Ne? Ich sage, nein, wir sind quasi für viele Kinder sogar ein zweites Zuhause, ob wir es wollen oder nicht, aber Kernfamilien funktionieren nicht mehr, egal ob Wohlstandsverwahrlosung oder sozialer Brennpunkt. Da sind wir eben mehr und da gehört ja auch Beziehungsarbeit, aber auch Schullebensarbeit und so weiter. Und Lehrer ist ja nicht mehr, seine 20 Stunden abzurocken oder 25 und das war's. Und ich erlebe halt leider eben auch ganz oft, dass sich gestemmt wird gegen Weiterentwicklung. Dass es immer nur darum geht, auf diese Rahmenbedingungen zu gucken, die nicht stimmen, auf die eigene Belastung und die eigenen Bedürfnisse zu gucken und darüber hinaus zu vergessen, was wir eigentlich ermöglichen wollen, nämlich Kindern Flügel zu verleihen. So, das ist für mich immer noch Credo dessen, warum ich Lehrer geworden bin, zu sagen, wenn du dieses Abschlusszeugnis, lass das Wort Abschluss, da wird ja auch viel drüber diskutiert, oh, wir geben den Kindern einen Abschluss, als wenn sie ausgelernt hätten. Schwachsinn, diese Debatten über Wörter reden mich alleine schon auf. Ja, aber wenn ich die Kinder da stehen will, dann will ich doch, dass die eine Möglichkeit haben, in die Ausbildung zu gehen, meinetwegen auch weiter zur Schule zu gehen, irgendwann vielleicht mal ein Studium zu machen oder was auch immer. Das ist doch eigentlich mein Kern. Und wenn ich Schule im Moment betrachte, glaube ich, dass wir auch ein sehr, sehr inneres gelagertes Problem haben. Das sind wir selber, die vielleicht nicht aus ihrer Haut raus können, die sich nicht entwickeln wollen, die sagen, ich habe Angst vor KI, das ist das Wort, was ich oft höre, ne? Lass uns doch jetzt mal wieder vernünftig machen, jetzt schon wieder mit diesem Scheiß, so ungefähr. Das ist keine Haltung, die ich von jemandem, der sich für lebenslanges Bilden und für lebenslange Lehre einsetzt, erwarte. Aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass wir uns selber mal in den Spiegel gucken müssen und sagen müssen, okay, bin ich jemand, der offen ist? Bin ich jemand, der auch umsetzt, wenn er was gelernt hat? Bin ich jemand, der das mal einfach ausprobiert, auch wenn es anstrengend ist? Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich im Spiegel sind, sind viele von uns dabei, die sagen müssen, eigentlich bin ich es nicht. Und das ist ein Problem. Und ich weiß, dass das so ein bisschen nach Bankrotterklärung klingt, aber ich mache mir darüber ganz viele Gedanken, dass wir das System noch so reformieren könnten, wenn die Menschen nicht mitmachen. Und wenn übrigens auch Eltern nicht endlich wieder an die Seite von Schule springen und sagen, die machen da schon richtig, was sie da machen in der Schule und nicht immer nur diskutieren, dann habe ich ein Problem. Ja.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Das ist der Grund, weshalb sich bei mir mein Geschäftsmodell sozusagen dahingehend so entwickelt hat, dass es viel mehr um Vernetzung geht als um reine Wissensvermittlung von Lehrkräften. Ja, das machen wir auch. Aber im Prinzip, wir hatten zum Beispiel letzte Woche in Hannover oder so ein Storytelling-Abend. Ne? Also einfach waren 40 Leute, Glühwein, Kekse, zwei tolle Kurzvorträge über Schule.
Und das ist auf der anderen Seite die gleichzeitige Antwort, ja, das ist nachhaltig, was du tust, genau wegen dieser Netzwerkarbeit. Denn die Menschen, die ja wollen im System, und es gibt so viele tolle, super engagierte Pädagogen und Lehrkräfte und Sozialpädagogen und so weiter, ne? Alle, die zusammenkommen und wollen, die brauchen diesen Rückhalt und die müssen mal eine Auskotzrunde haben im Sinne von, ey, bist du bei dir auch so alleine und keiner unterstützt dich und findest doof, was du machst irgendwie. Mhm. Genauso wie, oh, ich habe eine geile Idee, die probiere ich mal aus, wenn wir uns mal austauschen, wie das bei dir läuft. Was wir doch brauchen, ist so einen inneren Halt und den kann man sich durch Netzwerkarbeit so wunderbar geben und das ist, glaube ich, nachhaltiger als alles andere. Deswegen läuft ja die mobile Schule auch schon so lange und so erfolgreich. Genau deswegen.
Ja, ich meine, du kriegst es ja, kriegst es ja auch im normalen Schulsystem nicht. Ne? Also ich habe nie meinen Dezernenten oder irgendwen auf dem Schoß gehabt, der gesagt hat, komm mal, nee, geiler Scheiß, den du noch machst, komm, wir machen da weiter. Ich meine, das ist schon ein anderes System. Ne? Wenn ich jetzt so mal, wir haben gerade das schon mal genannt, ne? Die Schule ist ja auch ein Markt geworden. Ja, das kann ich jetzt ganz klug schnacken. Ich bin rausgegangen und habe mich selbstständig gemacht, habe dann meine Firma schon wieder verkauft und bin voll gewerblich, zu 100%. So. Jetzt gibt es aber auf diesem Markt auch viele, und da bist du eine, wahrscheinlich gerade so die Speerspitze, muss man sagen, der auch gehypten und durchgehypten Persönlichkeiten auf diesem Markt. Und ich nehme da gerne etwas vorweg. Ich persönlich kann immer einen Experten und eine Expertin nur für voll nehmen, wenn diese Expertin, dieser Experte für ein Thema brennt und das nicht nach 6 Monaten umschmeißt. Ja, nehmen wir den, ich hatte Jan Fedder letzte Woche, vor 2 Wochen hier, der mit seinem Friday rumgeht und mit seinen Ideen und so. Ja. Kannst du Scheiße finden, kannst du gut finden. Ich finde es geil. Absolut. Der steht dazu, der macht sein Ding. Es gibt Leute, die finden es albern, mir völlig egal. Aber ich mag eben daran glauben, dass sich Dinge nur verändern können, wenn es Leute gibt, die an etwas glauben. Das sehe ich bei dir genauso. Ich sehe aber auch unglaublich viele Hafensänger, die da gerade da draußen in der ersten Woche nach KI, nach ChatGPT, dann als ChatGPT-Experten ihr Portfolio auf den Markt geschmissen haben und sich als Experten beschimpft haben. Und da muss ich dir sagen, da habe ich ganz große ganz große Angst vor, dass die als Sprachrohr der Lehrenden das ist, Scheiße genau. bauen.
Und das ist ein Thema, was mich tatsächlich auch sehr umtreibt. Das ist so, entspricht so ein bisschen der Mentalität, Lehrer haben vormittags Recht und nachmittags frei und können zu allem was sagen. Ne? Das ist so, manchmal ist mir mein eigener Berufsstand peinlich, wenn ich denke, keine Ahnung, mein Mann kommt nach Hause, erzählt irgendwas von, also er ist im Immobilienbereich tätig und erzählt dann irgendwie bla 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 und ich sage, okay, das sind Lehrer, oder? Und er sagt, ja, sorry, aber es sind typisch Lehrer. Also das wird ja bedient manchmal, dieses Klischee, dass wir über alles meinen, mitreden zu können. Und da ist es gerade im, nennen wir es einfach mal Bildungsinfluencertum, ne? Das ist so etwas beeinflussen wollen, ein Problem. Weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, Menschen zu haben, die sich als Sprachrohr nach vorne stellen. Das mache ich jetzt im Moment. Ich weiß, wie über mich gut, ich weiß aber auch, wie über mich schlecht gesprochen wird. Es bringt mich aber jetzt nicht um den Schlaf, wenn jemand mich doof findet und sagt, die Mütter ist total bescheuert. So, ich mache das trotzdem, weil ich glaube, okay, wenn ich jetzt diese Aufgabe habe, ein Thema nach vorne zu bringen und mindestens Impulse zu setzen oder für Diskussionen zu sorgen, dann ist das meine Aufgabe, die ich wahrnehme, für die ich mich ja auch übrigens entschieden habe. Ich hätte es ja nicht machen müssen, mich jetzt auf die Bühnen zu stellen und so weiter. Und dann nehme ich das auch ernst in der Verantwortung, aber ich kann halt nur dann darüber reden, worüber ich entweder eine Expertise aufgebaut habe durch meinen Werdegang oder worüber ich mir lange genug differenzierte Gedanken gemacht habe, dass ich sage, ich kann euch meine Meinung zumindest dazu sagen. Nicht meine Expertise, aber ich kann sagen, was ich denke. Und wenn das für jemanden wichtig ist, geschenkt. Kann ich aber nur in den Bereichen, wo ich mich sicher fühle. Das ist der Bereich Bildung, das ist jetzt Bereich Social Network, digitale Ethik. Und jetzt wird es den einen oder anderen wundern. Man kann mit mir herrlich auch über Immobilien reden, weil ich 20 Jahre die Frau eines Immobilienmaklers und Verwalters bin und schon Ahnung habe von diesem Geschäft. So, das sind Dinge, da würde ich mich jeweils in die Diskussion begeben. Nicht bei Karpfen. So, das kann ich nicht. Also ich kann mit dir was Anglerlatein, geil, ne? Wobei, da braucht man es gar nicht. Ich habe ein Problem damit, wenn sich Menschen auf die Bühne stellen und heute reden sie über digitale Ethik, morgen reden sie dann über, was weiß ich, die Reduktion des Fächerkanons und übermorgen reden sie aber über große Politik. So.
Prüfungskultur und dann auch noch in die Politik.
Und dann kommen halt eben noch finanzielle Bildung dazu und so weiter. Und das nicht nur im Sinne von, ja, bräuchte man und ja, ist wichtig, so. Und das manchmal, und das nervt mich, wenn jemand versucht, meinen Job zu machen. Ich rede aus einer Schulleiterposition. Ich weiß, wie Positionen zusammenlaufen. Ich weiß, wovon Entscheidungen abhängen. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren im Geschäft, was Schulleitung angeht. Da braucht mir dann keiner was über die Mechanismen von Schulleitungstätigkeit erzählen, wenn er selber noch nie gemacht hat, sondern im Zweifel normaler Lehrer ist, im Zweifel gar nicht in Bildung arbeitet oder wie auch immer. Da kriege ich Plack. Wenn jemand meint, sich dort einzumischen, wo ich sage, okay, Leute, das ist jetzt anmaßend, weil das ist nicht dein Bereich, über den du mitreden kannst, ist halt ein Problem. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Hype und dieser Wille, gesehen zu werden, immer größer wird im Bildungsbereich. Immer mehr, die sagen, ich will in dieser Welle mitschwimmen, was ich gar nicht so richtig verstehe, weil das kann ja nicht der Antrieb sein. Ich möchte jetzt gesehen werden. Ist es scheinbar für einige so, aber...
Gibt dann aber natürlich auch Kohle, das muss man einfach auch sagen. Ne? Deswegen, ich finde es immer so, also ich mag das, dass du den Schritt gehst, der Beurlaubung, finde ich, da ziehe ich meinen Hut vor. Ich habe es auch irgendwann machen müssen, weil ich gemerkt habe, das läuft so nicht. Für mich. Ja. Aber Leute, die 10 Jahre rumrennen, jedes Thema bedienen, Corona-Experten waren, KI-Experten sind, da denke ich mir auch immer, ernsthaft jetzt? Also kriegt das die Welt nicht mit, dass das nichts anderes ist als ein Hafensänger, der da irgendwas gut verkauft? Das begreife ich immer nicht.
Und vor allen Dingen...
Verrückt. Und ich finde es auch verrückt, dass diese Verlage, dass die ARDs und ZDFs dieser Welt.
Und das ist mein Riesenproblem dabei, dass ich mir denke, ja, du, ich kriege das ja jetzt selber mit. Du wirst plötzlich gelistet als Experte für alles, was nur mit dem Wort Schule irgendwie zu tun hat irgendwo. Ne? Dann rufen dich Leute an und sagen, können Sie dazu. Mir ging das selber mit dieser ganzen Thematik Messergewalt in Deutschland. Ne? Ich habe ja auch Interviews dazu gegeben. Immer mit dem Fokus, Leute nehmen mal diesen Fokus von den Messern. Ja, es gibt eine Gewaltzunahme, ja, insbesondere im digitalen Raum, weil das ist mein Kernthema. Und ich kann ja nichts über die Kriminalstatistik sagen. Ich weiß nicht, was bleiben wir bei Berlin-Kreuzberg, da los ist. Ich weiß nur, was im Netz los ist. Darüber kann ich reden. Und da habe ich dann in jedem Interview gesagt, das ist mein Fokus, das kann ich sagen. Ich kann aber nicht sagen, ob Kinder jetzt da mit Messern in der Tasche rumlaufen oder wie auch immer und mich da als Experte aufspielen, sondern... Und das stört mich, wenn Menschen irgendwie über unterschiedlichste Themen sprechen können, als wäre das alles deren Profession. Ich habe zu allem meine Meinung, aber...
Ich finde das geil. Tja. Also eigentlich finde ich das geil. Eigentlich finde ich das immer geil, dass man den Arsch in der Hose hat, sich da hinzusetzen. Weißt du, ich werde, wenn Fragen nach meinen Vorträgen kommen oder so zu KI, ne? Dann wird die Luft ganz dünn. Und ich weiß, Rennen, Hofmann, du hast ja keine Ahnung.
Aber du siehst es auch, du setzt Impulse. Leute, wir müssen uns mit einem Thema auseinandersetzen und dann sagst du wahrscheinlich, ich habe ein gefährliches Halbwissen, aber daran lasse ich euch teilhaben, weil damit kommt man schon mal ein bisschen weiter. So. Genau. Das ist ja wie in der Schule. Den Schülern eine Stunde voraus und sagen, ey, ich bin hier voll der Fan von den Neandertalern, ich habe mir das letzte Woche mal durchgelesen. So. Ja, das können wir, aber ich glaube, wenn Themen verkaufen, das ist vielleicht auch manchmal die Aufgabe, die gute Aufgabe, wenn sich Menschen nach vorne stellen und ein Thema sichtbar zu machen. Für mich wird es dann schwierig, wenn man selber der Überzeugung ist, dass man echt von allem die totale Ahnung hat. Und die Leute gibt es unter uns, die sagen, natürlich kenne ich mich zu 100% da aus, natürlich habe ich da die Expertise und ich bin der oder die Geilste zu dem Thema. Und das ist ein Problem.
Ja, schwierig. Ja, finde ich auch schwierig, vor allem, weil es meine Meinung ist. Ja. Und es ist auch nicht mein Sprachrohr. So, und ich brauche kein Sprachrohr. Ich will kein Sprachrohr. Das finde ich so. Also ich will jemanden, der Impulse setzt. Ich will jemanden, der Einfluss hat und der Dinge bewegt. Aber ich bin ein mündiger Mensch und wir haben hunderttausende mündige Lehrende in den Schulen. Ja, schwierig. Also fand ich interessant, weil Jan geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung und wird so gesehen. Du bist da natürlich voll drin gerade in dieser Welt. Also wenn ich mir von dir was wünschen darf, dann halt das so bei.
Und, kann ich gar nicht. Also wie gesagt, das ist genau der Punkt. Wenn ich von aus Bildung spreche, mache ich das aus Perspektive Lehrer, Schulleiter, Mutter und möglicherweise, das ist übrigens geil, wenn ich als Digitalexpertin genannt werde, dann sage ich immer, Alter, wenn ihr wüsstet, wie wenig Ahnung ich von der Technik habe, ich bin keine Digitalexpertin, sondern ich habe eine Meinung zu Digitalisierung an bestimmten Stellen. Ne? Also ich kann Meinung sagen. Und für was man in Deutschland so schnell zum Experten wird, das ist geil. Aber da brauchst du dir keine Sorgen machen, weil ich, und so bin ich, da schließt sich der Kreis, so bin ich aufgewachsen. Ich höre zu, ich reflektiere, ich habe eine eigene Meinung, traue mich auch, die zu sagen. Aber ich würde mich nie in etwas einmischen, wo ich sage, ich habe davon keine Ahnung. Und nur so nach dem Motto, ich lese mir mal ein bisschen was an und verkaufe mich dann selber als Experten. Da würde ich über mich selber mich totlachen. Sagen, ich kann die Frau, die du im Spiegel siehst, ja nicht mehr ernst nehmen.
Ja, sehr schön, dass du's sagst, ja. Was sind deine nächsten Schritte? Also ich kann nur sagen, ich freue mich total, dass du ein bisschen freier bist, weil ich habe ganz viele Ideen irgendwie, die man zusammen umsetzen kann. Ich kann es auch sagen, dass wir gerade dabei sind und das fertig konzeptioniert haben, jetzt noch Partner suchen, die es finanzieren, eben, dass wir zu deinen Büchern eine Qualifizierungsreihe bauen mit der Hauptstiftung. Da haben wir schon die Zusage. Jetzt sind uns leider ein, zwei Partner weggebrochen. Müssen wir nochmal von vorne starten, was die Akquise angeht. Ich habe dich eingeladen auf die Didakta. Da würde ich gerne mit dir was Tolles machen. Ob es zu den Büchern, zu dem Thema, das müssen wir noch beschnacken. Also ich freue mich, dass du ein bisschen freier wirst, dass man Blödsinn miteinander machen kann. Was sind deine konkreten Pläne? Also wirst du dich jetzt in den Flieger setzen und durch die ganze Zeit durch die Gegend jagen?
Ist es so, dass ich tatsächlich, das kann man ruhig sagen, jetzt schon bis Mitte 26 einen Vortragskalender habe. Das heißt, ich bin tatsächlich viel im Auto, viel in der Bahn, viel auch im Flieger, weil das so... betrifft ganz viel die Dachländer, aber es geht nochmal nach Belgien, es ist tatsächlich Spanien mit, also mein Buch war ja in Spanisch erschienen und interessanterweise ist jetzt ein großes Interview in einer ganz, ganz großen spanischen Tageszeitung veröffentlicht worden, daraufhin hat dann sofort ein lateinamerikanischer Sender für ein Radiointerview angerufen, was ich gemacht habe, das heißt, es wird so ein bisschen ausgebreitet. Da liegt natürlich ein großer Fokus drauf, da freue ich mich auch drauf, weil das immer wieder so ist, denn dass ich immer wieder sehe, nach allen Vorträgen oder Diskussionsrunden, die ich mache, merkt man, es passiert was in Menschen. Und das bewegt, also das ist jetzt nicht einfach so blöd dahingesagt, das bewegt mich wirklich, dass ich weiß, okay, möglicherweise redet da einer mit seinem Kind jetzt heute mal ein bisschen intensiver und hört mal ein bisschen genauer hin, ne? Weil nur so kann es ja funktionieren. Das ist das eine, dass ich das natürlich aufrechterhalte und echt auch Bock drauf habe. Das zweite ist, dass ich selbstverständlich auch für mich dieses ganze Thema Bildung möglicherweise eben auch, oder was heißt selbstverständlich, möglicherweise auch mehr perspektivisch betrachte, nicht im Sinne von klassisches Bildungsbuch, so eine ganze Abhandlung von Schule, aber meine Sicht der Dinge, also es wird ein drittes, es wird dann auch irgendwann mal ein viertes Buch geben. Das sind Planungen, die ich sehr konkret habe.
Dann bist du eine Autorin.
Aber es ist eben auch so, und das ist die menschliche Komponente dahinter, dass ich mich total auch darauf freue, wieder ein bisschen mehr Zeit für nicht meine Freizeit zu haben, aber für einfach persönliche Angelegenheiten, für Freundschaftswege. Und mein Mann, der sich auch sozusagen noch mal ein bisschen verstärkt in seinem Vertriebsbereich aufstellt, wir arbeiten gerne zusammen. Und das ist die andere Seite, die man von mir nicht kennt, dass ich tatsächlich auch mal Bock habe, so im Immobilienbereich so ein bisschen mit rumzufischen und so, was weiß ich, ein kreatives Exposé zu schreiben, mal zu einer Besichtigung zu gehen und so, ne? Auch dafür habe ich dann vielleicht die ein oder andere Muße, das von Zeit zu Zeit zu machen. Das sieht auch konkret so aus, dass wir gemeinsam in einem Bürogebäude sind, wo ich dann tatsächlich auch gemeinsam mit ihm in einem Haus bin und wir den Alltag teilen. Und darauf freue ich mich echt total. Also es sind viele Impulse, die ich habe, sowohl privat oder Ideen, die ich habe privat, aber eben auch mit einer sehr klaren Struktur fürs Berufliche. Und auf die gemeinsamen Sachen mit dir freue ich mich natürlich auch. Das muss ich ja jetzt auch noch sagen.
Ja, da bin ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich die nur anfragen darf.
Sehr gerne. Die große Frage. Warte, wollen wir Waldschul-T-Shirts dabei anziehen?
Du hast gerade was gesagt.
Wir sind ja ehemalige Waldschüler, Waldschullehrer.
Gibt es das alte Logo noch mit der Tanne?
Schon lange. Ja. Ja,
wie besorge ich uns? Weil ich bin ja vom alten Schlag.
Kriegst du einen Button? Wir machen so einen Button dran, das ist geil, so ein Waldschuh-Button.
Ey, bin da sofort bei. Weißt du, du hast gerade was gesagt, das wollte ich noch eben abschließen. Da ist was in dir gerade am Brodeln, was bei mir genauso. Du hast gerade in einer Aussage kam raus, dass für dich Idealismus und Gewerblichkeit irgendwie noch nicht so ganz einhergehen. Und das ist ja auch so, gerade in der Lehrerwelt, so ein Ding, der will da jetzt Geld mit verdienen. Ja. Ja, verdammt nochmal, ich muss Geld damit verdienen. So, also und deswegen kann ich trotzdem ein Idealist sein und das tun, was ich tue, mit Herzblut für Schulen und für Unterricht und für Kinder und muss trotzdem da Kohle mit verdienen, weil ich nämlich meine Verbeamtung abgegeben
habe. Ich finde das auch, dass da überhaupt drüber diskutiert wird und dass man sich dafür rechtfertigen muss, finde ich höchst peinlich für diejenigen, einen in die Rechtfertigungslage bringt. Für mich nicht, ich rechtfertige mich gerne. Aber es gibt ja die Menschen, die sagen, ja, aber das ist ja Bildung kommerzialisieren. Das Thema hat mir von Anfang an, ne, auch wo es hieß, ja, wie kann man das? War ja mal damals auch großes Thema. Mhm. Ja, logischerweise muss man außerschulische Partner haben, die Geld für ihren für ihre Dienstleistungen oder was auch immer bringen. Ja. Das ist übrigens genauso, es hinterfragt keiner. Ein Arzt ist auch aus Idealismus vielleicht mal Arzt geworden, weil er Menschen retten möchte und kriegt dafür Geld. Im Zweifel sogar viel Geld in einer gehobenen Position. Ne? Mhm. Das ist, wenn ich Michael angucke, natürlich kriegt er Geld für seine Leistung. So, obwohl er da Bock drauf hat und das sein Leben ist, das zu tun. Und das ist schon so, ich verkaufe ja nicht mich, aber wenn ich ein Honorar bekomme, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann ist das A, meine Lebenszeit, B, ist es sozusagen mein Lebensunterhalt, ja. Dann ja auch, und C, muss ich diesen Sozialstaat bedienen. Das kann ich nicht mit Idealismus. Ich habe Verpflichtungen. Ne? Das ist für mich selber, ob das die Krankenkasse, ob das Versicherung, ob das, was weiß ich, Unterhalt fürs Haus oder was auch immer ist, für die Kinder. Wir sind halt kommerziell gebunden, würde ich mal sagen, und zwar allesamt. Und ein Lehrer kriegt auch Geld für seine Arbeit. Ja, genau.
Für Idealismus, ja, ist richtig. Es ist ein spannender Punkt. Tatsächlich habe ich das so noch nie gesehen. Eigentlich sind die mich am meisten angepault haben dafür, dass ich es ja kommerzialisiere.
Das letzte Mal, Silke, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass du dann ja auch Geld für Vorträge kriegst? Und dann habe ich habe einfach geguckt und nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, ist was? Und dann habe ich gesagt, ich nehme nicht an, dass du diese Frage ernst meinst. Also zu sagen, ne, ob ich ein schlechtes Gewissen habe dafür, dass ich mich abends dahinstelle, während kein anderer Mensch sich Bock hat, dann mit seinen Kindern auch zu beschäftigen oder was auch immer. Und ich durch die Lande reise. Nee, ich habe kein schlechtes Gewissen, sondern ehrlicherweise tue ich ja auch was dafür. Ich arbeite dafür. So.
Ja, ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Wirst du auch noch erkennen, das Ding. Das finde ich sehr spannend. Ja. Ah, cool. Silke, wir haben jetzt eine Stunde. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich, ich habe es gerade schon gesagt, das erste Mal im Leben ist Kontaktlinsen. Und ich merke, mir fliegen gleich die Augen weg. Du bist noch so ein schemenhaftes Gesicht auf dem Ding. Das ist ganz furchtbar.
Ist auch besser.
Ich habe heute so ein Bad
Skin Day. Ich muss mal essen gehen. Ich muss gleich erstmal neu schminken. Mit einem Tutorial, was ich neu gesehen habe bei TikTok, da will ich was ausprobieren, um das nochmal abzuschließen.
Sauber, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor deinem TikTok-Algorithmus, deswegen bleibe ich bei meinen Spiegelkarpfen. Ne? Und das war schön, dich zu hören. Ich habe dich spaßhaft vor einer Woche oder so mal angefragt, ob wir eine psychotherapeutische Stunde machen können mit unserer Historie. Jetzt haben wir gar nicht über die dunklen Zeiten unserer Vergangenheit gesprochen, die auch einfach für mich schon so lange weg sind. Und ich muss auch sagen, mit 51 werde ich gerade ruhig. So, ich schließe gerade Frieden mit allen rumpeligen Phasen meines Lebens.
Genau, aber ohne irgendeine Phase im Leben wäre man nicht da, wo man jetzt steht. Und ich glaube, du bist wie ich eigentlich ein recht glücklicher oder zufriedener Mensch. Mit all den dunklen Seiten, die man so hat und den Schwierigkeiten, mag ich es schon gerne zu leben. Auch dieses Leben, wie ich es lebe und die Entscheidung dafür, wie ich es lebe, mag ich schon sehr. Und deswegen sind die Wege dahin vielleicht manchmal, müssen rumpelig sein. Diese sprichwörtlichen Steine, die einem im Weg gelegt werden oder die man sich selber in den Weg legt. Und dann wird es trotzdem gut. Ja.
Ist so. Guck mal, ich pöbel nicht mal mehr auf den Tennisplatz.
Das werde ich aber, ich werde mir den Wahrheitsgehalt dieser Nachricht überprüfen lassen.
Altersweisheit, Altersruhe. Silke, ich danke dir vielmals. Ich beende jetzt hier einfach die Aufnahme. Ich danke euch allen fürs Zuhören.